Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die USA haben den Ausstieg aus einem der weltweit wichtigsten Abkommen zur Abrüstung von Atomwaffen angekündigt. Außenminister Pompeo sagte, bereits ab morgen setze man seine Verpflichtungen aus dem INF-Vertrag aus. Hintergrund ist ein jahrelanger Streit mit Russland. Ein Raketensystem, in dessen Armeebeständen, hat laut den USA eine größere Reichweite, als es der INF-Vertrag erlaubt. Russland hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen.
Die US-Regierung ist mit ihrer Geduld am Ende. Weil Russland den INF-Vertrag seit Jahren verletze, sehen sich ab morgen auch die Vereinigten Staaten nicht mehr an das Abrüstungsabkommen gebunden. Russland hat unsere Sicherheitsinteressen gefährdet. Die USA können nicht länger durch einen Vertrag eingeschränkt sein, während Russland diesen schamlos verletzt. Falls Russland nicht zur nachprüfbaren Einhaltung des Abkommens zurückkehrt, indem es seine laut INF-Vertrag verbotenen Raketen und Startvorrichtungen nachweisbar zerstört, wird das Abkommen enden. Der 1987 von Ronald Reagan und Michail Gorbatschow unterzeichnete INF-Vertrag besiegelte das Verbot landgestützter atomarer Kurz- und Mittelstreckenwaffen. Raketen mit einer Reichweite zwischen 500 und 5500 Kilometern durften seitdem nicht produziert, getestet oder verbreitet werden. Mit der Entwicklung dieser Rakete verstoße Russland gegen das Abkommen, klagen die USA. Denn der Marschflugkörper fliege nicht nur 480 Kilometer weit, wie Moskau behaupte, sondern laut Experten mindestens 2600 Kilometer und könne so fast alle Hauptstädte Europas treffen. Präsident Trump signalisiert heute anhaltende Verhandlungsbereitschaft. Ich hoffe, dass wir alle Beteiligten in einen großen Raum kriegen, um einen neuen, viel besseren Vertrag auszuhandeln. Hier in Washington ist das Bedauern über das nun drohende Ende des INF-Vertrages auffallend leiser als in Europa. Es ist kein Geheimnis, dass Trump sich durch das Abkommen in seinen ehrgeizigen Modernisierungsplänen für das US-Militär behindert sah. Ohne die Beteiligung von Atommächten wie China hält der Präsident den INF-Vertrag ohnehin für nicht mehr zeitgemäß.
Der Ausstieg der USA sei keine Überraschung, heißt es hier heute in Moskau. Er sei seit Monaten beschlossene Sache. Washington habe nur einen Vorwand gesucht, den INF-Vertrag verlassen zu können. Moskau werde jetzt kein neues Wettrüsten beginnen, sagte Russlands Vizeaußenminister heute, aber es werde auf die Schritte der USA reagieren. Sie werden jetzt wieder versuchen, uns mit Wettrüsten wirtschaftlich zu zermürben, aber sie verstehen nicht, dass wir gelernt haben aus der Vergangenheit. Wir werden auf jede Herausforderung antworten können. Es wird nicht billig werden, aber es wird uns nicht ruinieren. Das ist einer der Marschflugkörper, die nach Ansicht von USA und NATO gegen den INF-Vertrag verstoßen. Russland streitet das ab, organisierte gar eine öffentliche Präsentation. Die USA blieben ihr fern, eine unabhängige Begutachtung des kompletten Systems sei nicht gewährleistet. Russlands Präsident hat heute nicht auf die Vertragskündigung reagiert. Im Sicherheitsrat sei das Thema aber behandelt worden, so sein Sprecher. Putin, so vermutet man hier, wird sich erst äußern, wenn das formale Kündigungsschreiben aus Washington auf dem Tisch liegt. Dass so gar kein Einvernehmen besteht zwischen Moskau und Washington, ist besorgniserregend. Auch im Hinblick auf einen weiteren wichtigen Abrüstungsvertrag. Das New START-Abkommen über strategische Atomwaffen läuft in 2 Jahren aus. Und Russlands Vize-Außenminister sagte heute, er befürchte, dass auch dieses nicht verlängert werden könnte.
Das angekündigte Aus für den INF-Vertrag lässt in Europa die Sorge über ein neues Wettrüsten wachsen. Vertreter der EU-Staaten sprachen sich dafür aus, den Dialog mit Russland fortzuführen. Gleichzeitig stellten sich die NATO-Partner hinter die Entscheidung der USA. Sie sehen die Verantwortung für ein Scheitern des INF-Vertrages bei Moskau.
Raketenwerfer und schweres Gerät. Es sind Bilder, die wie aus längst vergangenen Zeiten wirken. Doch nun wird wieder diskutiert über ein mögliches Wettrüsten in Europa. Nach dem Ausstieg der USA aus dem INF-Vertrag forderte die Bundeskanzlerin heute, in der verbleibenden Kündigungsfrist weiter auf Diplomatie zu setzen.
Für uns ist klar, dass Russland diesen Vertrag verletzt hat und deshalb muss man auch mit Russland reden. Und wir werden jedenfalls von deutscher Seite, sowohl der Bundesaußenminister als auch ich, alles unternehmen, um in diesen 6 Monaten doch noch wieder Gespräche zu ermöglichen.
Doch was ist, wenn das nicht gelingt? Muss man dann in Europa über die Stationierung neuer Atomwaffen diskutieren? Die Frage überschattete heute das Treffen der EU-Außenminister in Bukarest.
Geografisch sind wir die Leidtragenden, wenn wieder Aufrüstung auf der Tagesordnung steht. Es ist schon wirklich befremdend.
Ein neues Wettrüsten bringt natürlich Unsicherheit und wäre definitiv schlecht. Aber welche andere Möglichkeit hat man denn, um sicherzustellen, dass sich Länder an die Verträge halten? Die NATO forderte Russland heute auf, in den nächsten 6 Monaten seine Mittelstreckenraketen zu verschrotten. Das Bündnis werde zudem überlegen, wie es seine eigene Abschreckung sicherstellen könne. Doch die Frage, ob das am Ende die Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen bedeutet, könnte die Europäer noch spalten. Während man im Westen des Kontinents vor einem Wettrüsten warnt, denken Länder wie Polen offenbar anders. Zum Beispiel, dass nichts eine bessere Sicherheitsgarantie gegenüber Russland ist als amerikanische Atomwaffen auf eigenem Boden.
Die EU und Japan bilden seit heute die größte Freihandelszone der Welt. Ziel ist es, Zölle und andere Handelshemmnisse nahezu vollständig abzubauen, um das Wachstum anzukurbeln. Neben den wirtschaftlichen Auswirkungen geht es auch um die politische Signalwirkung, denn der Handelsstreit zwischen den USA und China ist weiter ungelöst. Bundeswirtschaftsminister Altmaier bezeichnete das Abkommen als deutliches Zeichen gegen wachsenden Protektionismus.
Japan, einer der wichtigsten Märkte der Welt, die Dimension des Abkommens bislang einzigartig. Insgesamt betrifft es 635 Millionen Menschen. Ob europäischer Käse, ob Wein oder Industriegüter wie Autos, das Abkommen soll den Handel mit Japan auf fast allen Ebenen vereinfachen. Zudem sollen praktisch alle Zölle in Höhe von 1 Milliarde Euro abgebaut und Industriestandards weitgehend angeglichen werden. Durch das EU-Japan-Abkommen entsteht die größte Freihandelszone der Welt. Die EU lobt das Abkommen in einer Videobotschaft und dies wohl auch als Nachricht an US-Präsident Trump zu verstehen. Beim Handel geht es um mehr als um Quoten oder Zölle, Millionen oder Milliarden. Es geht um Werte, Prinzipien und Fairness. Zwar gibt es auch die Kritik, das Abkommen nutze vor allem Großkonzernen. Der Vertrag sieht aber auch vor,
dass es eine klare Berücksichtigung, eine stärkere Berücksichtigung von kleinen Mittelbetrieben gibt. Also insofern wird das auch die Beschäftigung in Europa stärken. Und zum Zweiten haben wir mit Japan vereinbart, dass wir ein Fundament an Arbeitnehmerrechten organisieren, sodass auch kein Dumping geschieht.
Die bei anderen Abkommen oft kritisierten außerstaatlichen Schiedsgerichte sind im EU-Japan-Vertrag nicht vorgesehen. Die EU hat aus der Kritik an anderen Handelsabkommen gelernt, was Transparenz, Inhalt und Nachhaltigkeit angeht. Weitere Abkommen mit wichtigen Wirtschaftsräumen stehen vor dem Abschluss. Europa setzt auf Zusammenarbeit. Die Nachricht dürfte auch in den USA ankommen.
Die Finanzminister von Bund und Ländern haben sich auf Eckpunkte für eine Reform der Grundsteuer verständigt. Vorgesehen ist nun, dass sich die Abgabe unter anderem auch an der Lage des Grundstücks, dem Baujahr des Hauses sowie den durchschnittlichen Mieten bemisst. Bisher wird ein seit Jahrzehnten unveränderter Einheitswert zugrunde gelegt. Diese Regelung hat das Bundesverfassungsgericht gekippt. Die Grundsteuer ist eine wichtige Einnahmequelle für die Gemeinden. Am Umfang soll sich durch die Reform nichts ändern.
Für Städte und Gemeinden geht es um 14 Milliarden Euro jährlich. Damit die weiter fließen können, muss die Reform der Grundsteuer bis Ende des Jahres gelingen. Einen Schritt voran haben Bund und Länder dabei heute gemacht.
Wir sind zueinander gekommen und haben herausgefunden, wie man das miteinander lösen kann. Das ist ein richtiger Fortschritt.
Es ist die Suche nach einem Kompromiss. Länder wie Bayern würden die Grundsteuer am liebsten nur auf Basis der Grundstücksfläche berechnen. Nach den heute erzielten Eckpunkten aber zählen der Grundstückswert, das Alter von Gebäuden sowie die durchschnittliche Miete.
Wir haben uns darauf verständigt, dass es einfach und gerecht sein soll, dass es eine Wertorientierung anhand der Lage hat.
Eine teurere Immobilie muss eben auch ein Stück weit stärker herangezogen werden als eine weniger teure Immobilie.
Auch der Bundesfinanzminister musste sich teilweise von seinen ursprünglichen Plänen verabschieden. Die sahen vor, dass die Grundsteuer für jede einzelne Wohnung individuell berechnet wird. Kritiker sahen hier die Gefahr von übergroßer Bürokratie.
Ein zartes Pflänzchen ist heute gewachsen. Ob das zum Schluss die Einigung auf der Basis sein kann, weiß ich noch nicht. Aber ich bin zunächst einmal froh, dass das, was gedroht hat, jetzt einmal vom Tisch ist.
Der Bund der Steuerzahler befürchtet weiterhin, dass die Grundsteuerreform bürokratisch und teuer wird. Jetzt wird hier im Bundesfinanzministerium ein Gesetzentwurf erarbeitet. Dann dürfte auch klarer werden, welche finanziellen Folgen genau die Reform für Eigentümer und Mieter hat.
Die Deutsche Bank hat nach mehreren Verlustjahren in Folge wieder schwarze Zahlen geschrieben. Im vergangenen Jahr erzielte die Bank einen Gewinn von 341 Millionen Euro, wie Vorstandschef Sewing heute auf der Bilanzpressekonferenz mitteilte. Dies zeige, so Sewing, dass man auf dem richtigen Weg sei. Auf die schon seit Monaten anhaltenden Fusionsgerüchte wollte er nicht eingehen.
Es gab schon unangenehmere Auftritte für den Vorstand der Deutschen Bank. Statt hoher Verluste kann Christian Sewing einen kleinen Gewinn von rund 300 Millionen Euro verkünden. Nach wie vor in der Krise muss die Bank gute Nachrichten liefern.
Es war ein erfolgreiches Jahr. Die Deutsche Bank hat seit 2014 das erste Mal wieder einen Gewinn nach Steuern gemacht. Wir haben sämtliche Ziele, die wir erreichen wollten, auf der Kostenseite, auf der Bilanzseite erreicht. Wir sind stabil, wir haben eine saubere Bilanz.
Doch die Wende ist mit den schwarzen Zahlen nicht geschafft. Die Kosten sind hoch, die Erträge gehen zurück. Eine Razzia im November wegen Geldwäscheverdachts war der Tiefpunkt und ließ den Aktienkurs weiter absinken. Der Verlauf der vergangenen 5 Jahre zeigt deutlich den tiefen Fall der Deutschen Bank. Einst eine der weltweit führenden Investmentbanken hat sie den Anschluss an amerikanische Großbanken verpasst. Citigroup oder JP Morgan könnten die Deutsche Bank mit ihrem Jahresgewinn einfach kaufen. Es droht eine Zerschlagung oder Fusion. Als letzte Option gilt ein Zusammenschluss mit der ebenfalls angeschlagenen, teilverstaatlichten Commerzbank zu einer Megabank. Aber
beide Banken sind im heimischen Mittelstandsgeschäft sehr gut vertreten, auch im Privatkundengeschäft. Das heißt, man sieht eigentlich nicht, wo neue Kunden und neue Geschäfte entstehen würden, als die, die sie eh schon haben.
Sewing will eine Fusion abwenden, steht aber unter Zeitdruck. Denn an der Börse ist die Deutsche Bank so günstig, dass eine feindliche Übernahme aus dem Ausland befürchtet wird.
Das Rettungsschiff Sea-Watch 3 darf den italienischen Hafen Catania vorerst nicht verlassen. Als Grund nannte die Küstenwache technische Unregelmäßigkeiten. Das Schiff war gestern mit 47 Flüchtlingen an Bord in Catania eingelaufen, nachdem es fast 2 Wochen auf die Erlaubnis hatte warten müssen. Die deutsche Hilfsorganisation Sea-Watch spricht von einer politisch motivierten Blockade, um weitere Rettungsaktionen zu verhindern.
Der Iran erinnert an den 40. Jahrestag der Islamischen Revolution. Um Punkt 9.33 Uhr begannen die landesweiten Feierlichkeiten. Zu dieser Zeit war der schiitische Geistliche Ayatollah Khomeini am 1. Februar 1979 nach langer Zeit im Exil wieder in den Iran zurückgekehrt. Kurz darauf brach die Regierung des bis dahin regierenden Schahs zusammen. Die Jubiläumsfeiern sollen bis zum 11. Februar dauern.
Die Schauspielerin Ursula Karusheit ist tot. Viele Fernsehzuschauer kannten sie durch ihre Rolle als Cafeteria-Chefin Charlotte Gauss in der ARD-Serie In aller Freundschaft. Zu DDR-Zeiten wurde Karusheit unter anderem durch den Fünfteiler Wege übers Land zu einer der populärsten ostdeutschen Schauspielerinnen. Sie übernahm große Rollen in zahlreichen Filmen und Theaterproduktionen. Karusheit wurde 79 Jahre alt. Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 2. Februar.
Für uns ist ein Tiefdrucksystem zuständig, das vom Mittelmeer bis Mitteleuropa reicht. Es bringt Schnee oder Regen. Heute Nacht schneit oder regnet es vor allem vom Südwesten bis in die Landesmitte. Der Regen kann gefrieren. Vorsicht Glätte, örtlich Nebel. Morgen weiterhin zum Teil gefrierender Regen oder Schnee. In der Nordhälfte kann es kräftig schneien. Heute Nacht Abkühlung auf +3 bis -5 Grad. Morgen wird im Harz der Gefrierpunkt erreicht, am Oberrhein 8 Grad. Am Sonntag schneit es im Südosten, sonst schneit oder regnet es wenig. Montag ruhig, am Abend im äußersten Nordwesten etwas Regen oder Schnee, Dienstag wechselhaft.
Um 21.45 Uhr hat Ingo Zamperoni diese Tagesthemen für Sie. Sorge vor steigenden Wohnkosten. Bund und Länder legen Pläne zur Grundsteuerreform vor und Völkerwanderung zum Neujahrsfest. Millionen Chinesen machen sich auf den Weg zu ihren Familien. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.